Wir sind stehen geblieben in Vers 8, wo eben Naomi betont, die Schwiegertöchter sollen wieder nach Hause gehen. Sie verbindet das mit dem Wunsch in Vers 9, der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Sie sagt also, heiraten und das bringt Ruhe. Dieses Thema können wir weiter verfolgen, und zwar in Kapitel 2,20. Da heißt es, da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn. Es geht um Boas. Dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr, der Mann ist nah verwandt mit uns. Er ist einer von unseren Blutsverwandten. Und dann gibt sie eben ihr die Anweisung in Kapitel 3. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr, meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe suchen, dass es dir wohl gehe. Und sie weist sie an, wie es zu einer Heirat mit Boas kommen könnte. Und da sagt sie auch, ich möchte dir Ruhe suchen. Also es geht um das Thema, Heirat bringt Ruhe. Und dann noch weiter. In Kapitel 4. Da wird sie dann gepriesen in Vers 11. Und alles Volk, das im Tor war, und die Ältesten sprachen, wir sind Zeugen. Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, die beide das Haus Israel erbaut haben. Und werde mächtig in Ephrata und stifte einen Namen in Bethlehem. Also die Naomi betont dieser Segen durch die Heirat, der führe zu Ruhe. Und wenn wir uns das mal überlegen, muss man sagen, das stimmt irgendwie. Das stimmt. Und zwar ist es ja so, wenn man nicht verheiratet ist und den Wunsch hat zu heiraten, was eigentlich das Normale ist. Da, wo die Entscheidung entstanden ist, nach 1. Korinther 7, auf diesen Wunsch zu verzichten, um dem Herrn besser dienen zu können, da kommt auch etwas zum Abschluss, eine Überzeugung, jawohl, das ist jetzt mein Weg. Aber solange die Frage offen ist, soll ich heiraten und dann wen heiraten, dann ist immer die Unruhe da, wo man auch hinkommt, ja vielleicht ist da meine zukünftige Frau oder vielleicht ist da mein zukünftiger Mann. Und das bringt eine gewisse Unruhe, weil die Frage einfach nicht geklärt ist. Und das über Jahre ist diese Unruhe da. Und wenn es dann so weit kommt, dass alles geklärt ist, der Weg geklärt ist, dann bringt das irgendwie Ruhe. Weil das Ja bei der Heirat ja gleichzeitig ein Nein ist gegenüber allen, jetzt als Mann, gegenüber allen Frauen, die man früher gekannt hat und gegenüber allen Frauen, die man in der Zukunft noch kennenlernen wird. Und damit ist die Sache geklärt. Dann muss man nie mehr fragen, vielleicht, nein, es ist klar. Und das bringt Ruhe. Und darum hatte ich auch schon von einem alten Bruder den Rat gehört, wenn jemand in die Mission geht, wäre es eigentlich gut, ja nicht ein Gesetz, wäre es eigentlich gut, die Frage des Heiratens wäre zuvor geklärt. Denn ins Missionsfeld zu gehen, wo so viele Anforderungen und Herausforderungen an einen rankommen und die Frage ist nicht geklärt, dann ist immer noch diese Unruhe auch noch dabei. Und da ist wirklich eine Hilfe, wenn die Sache geklärt ist. Man ist verheiratet oder man hat klar diese Ruhe gefunden. Mein Weg ist der Weg der Ehelosigkeit, wie bei dem Apostel Paulus. Und so drückt eben diese Ruhe schon etwas Wichtiges aus. Und wir sehen dann im weiteren Verlauf, wie Ruth in der Verbindung mit diesem wunderbaren Mann, der sogar ein Hinweis ist auf den Herrn Jesus, wirklich zur Ruhe kommt. Und darum der Titel: Erlösung führt zur Ruhe. Also Boas war ja, wie wir gesehen haben, der Löser, der den Besitz der Familie wieder zurückbrachte und auch bereit war, die Levirats-Ehe einzugehen mit Ruth. Und Löser bedeutet ja Erlöser. Und der bringt Ruth wirklich zur Ruhe, aber in einer Ehe, die nicht einfach irgendeine Ehe war, sondern eine Ehe nach Gottes Plan und eine Ehe, die wirklich Ruth völlig glücklich machte. Aber wir werden noch sehen, bei ihr war eben die Beziehung zum Herrn wichtiger als die Heirat. Und wir werden gleich noch sehen, sie war bereit, auf Ehe zu verzichten, wenn sie nur mit dem Gott Israels in Verbindung bleiben könnte. Und das hat der Herr gesegnet. Die richtigen Prioritäten, aber dann wurde sie umso mehr mit dieser glücklichen Ehe mit Boas gesegnet und zur Ruhe gebracht. Also, so viel zu Kapitel 1, Vers 9. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Aber auch wieder ein frommer Spruch, sie meint, geht und heiratet götzendienerische Männer in Moab und der Herr gebe euch Ruhe. So funktioniert das nicht. Es ist nicht so, dass jede Ehe innerlich zur Ruhe bringt. Sie muss wirklich nach Gottes Gedanken sein. Und sie küsste sie. Und sie erhoben ihre Stimme und weinten. Also ergreifende Familienszene, die auf tiefe, natürliche Beziehungen schließen lassen. Und sie sprachen zu ihr, doch, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Wunderbar, beide, Ruth und Orpa, wollen nach Israel. Und sie wollen mit diesem fremden Volk etwas zu tun haben. Vers 11, und Noomi sprach, kehrt um, meine Töchter. Also zweiter Versuch, sie abzuhalten von dem richtigen Weg. Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, dass sie euch zu Männern werden könnten? Und zum dritten Mal sagt sie, kehrt um, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um einem Mann anzugehören. Wenn ich spräche, ich habe Hoffnung, wenn ich selbst diese Nacht einem Mann angehören würde und sogar Söhne gebären sollte, wollt ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch deshalb verschließen, um keinem Mann anzugehören? Nicht doch, meine Töchter. Also merkt man, es geht ihr nur ums Heiraten. Das ist wirklich der tiefste Sinn des Lebens. Und sie argumentiert da und damit, ihr könnt nicht heiraten. Könnt ihr doch nicht nach Israel kommen. Und sogar, wenn ich jetzt noch Kinder bekäme, ihr könnt nicht heiraten. Das geht gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Aber wir sehen im weiteren Vers 13b, nicht doch, meine Töchter, denn mir ergeht es viel bitterer als euch. Denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Sie hätte auch gerne nochmals geheiratet. Aber für sie war es klar, für mich ist es vorbei. Das passé. Aber darum sah sie sich auch wirklich als eine bittere und wirklich unglückliche, todunglückliche Frau. Eben weil sie nur im Heiraten den Sinn und die Ruhe sah. Vers 14, da erhoben sie ihre Stimme und weinten wieder. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber hing ihr an. Ruth lässt nicht locker. Hätte Orpah hier ihrem Namen Ehre getan, hartnäckig. Hartnäckig für den richtigen Weg, ja? Es gibt hartnäckig für den falschen Weg, aber hartnäckig für den richtigen Weg. Und es heißt einfach, Ruth aber hing ihr an. Vers 15. Und sie sprach, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehre um deiner Schwägerin nach. Ist das nicht schrecklich? Sie sagt nicht nur, Orpa ist nun wieder zu den Moabitern gegangen, sondern sie sagt, zu ihren Göttern. Wie kann eine Frau, die den wahren Gott kennt, so umgehen und den Schwiegertöchtern eben wünschen, diesen Weg des Götzendienstes wieder zu gehen? Es ist unglaublich. Also in dieser Frau war wirklich etwas grundlegend nicht in Ordnung. Nicht wahr? Jemand könnte sagen, schon eine Arme, diese Naomi. Es war ja ihr Mann, der die Initiative ergriffen hat, wir gehen nach Moab. Und sie musste sich fügen. Und jetzt leidet sie so. Sie verliert den Mann, sie verliert die Söhne. Arme Frau. Aber es ist ja so, die Heilige Schrift ist immer knapp im Ausdruck, wie ich diese Tage schon erläutert habe. Und der Heilige Geist stellt die Dinge so zusammen, damit wir in der Art, wie die Sache berichtet wird, herausfinden können, was dahinter steckt. Nicht wahr? Es wird gesagt, dieser Mann hat die Initiative ergriffen und die Familie geht. Und man kann sagen, da steht ja nichts, ob die Frau gesagt hat, Elimelech, das sehe ich überhaupt nicht. Ich gehe nicht nach Moab. Das steht nicht. Es steht aber auch nicht, dass sie gesagt hätte, Elimelech, das ist die Bombenidee. Natürlich, nur eins, nach Moab. Nein, es wird gar nichts gesagt. Aber was klar wird im Weiteren ist, dass sie unter eine ganz besondere Zucht kommt. Sie leidet unter dem Verlust ihres Mannes und dann unter dem Verlust ihrer Söhne. Und das macht klar, dass in der ganzen Sache sie echt große Verantwortung trug. Natürlich ging der Mann, aber das weist darauf hin, dass sie mit diesem Weg einverstanden war. Darum kommt sie unter Zucht. Wäre es anders gewesen, sie wäre wirklich dagegen gewesen. Und dann wäre eigentlich nur noch die Abwägung gewesen, entweder würde ja die Ehe auseinandergehen oder ich gehe nach Moab. Und dann war klar, die Erhaltung der Ehe steht höher als der Weg nach Moab. Ja, wir sehen in der Schrift, wie es Fälle gab, wo Menschen aus dem Volk Gottes ins Ausland gehen mussten. Ein Beispiel. Wie war das mit Jakob? Können wir das kurz aufschlagen? In 1. Mose, dieser eigensinnige Jakob, der ja im Eigensinn ins Ausland gegangen ist und 20 Jahre dort verbracht hatte und sehr, sehr viel Bitteres auf diesem falschen Weg im Ausland erlebt hatte. Aber ich meine nicht das, sondern später in seinem Leben. Josef hatte sich bereits seinen Brüdern geoffenbart, dass er zur Nummer 2 in Ägypten geworden war. Und er hat geholfen, dass die auserwählte Familie überleben konnte. Und dann ging es darum, für eine gewisse Zeit sollte die Familie Jakobs nach Ägypten hinabgehen. Aber das war schon ein schwerwiegender Entscheid. Denn sie wussten, Vater, Großvater Abraham, der ging auch einmal wegen einer Hungersnot nach Ägypten. Und es ging ganz, ganz schief. Und jetzt ist das so schön. Dieser Mann, der so viele Ränke in seinem Leben gemacht hatte, aber von dem Herrn durch Zucht erzogen wurde, der kam immer mehr ans Ziel. Kapitel 46, 1. Mose 46. Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beersheba. Und er opferte Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott sprach zu Israel in den Gesichten der Nacht und sagte: Jakob, Jakob. Merken wir, wie feierlich. Dort in Beersheba, ganz nahe auf dem Weg nach Ägypten, da erscheint Gott und er sagt zweimal den Namen. Wir haben ja in der Schrift 7 Fälle, wo Gott zweimal den Namen sagt. Abraham, Abraham. Jakob, Jakob. Mose, Mose. Samuel, Samuel. Und so weiter. 7 Fälle im Alten und Neuen Testament. Bis hin zu Saul, Saul. Jakob, Jakob. Also etwas ganz Besonderes. Und er sprach: Hier bin ich. Ja, die richtige Antwort. Wenn man auf Gott hören will und er zu uns spricht, muss man ausdrücken: Ich bin bereit, ich möchte hören, was du sagst. So hatte das ja Eli auch dem kleinen Samuel erklärt. Wenn die Stimme noch einmal kommt, dann sage: Rede, Herr, dein Knecht hört. Ja, das entspricht inhaltlich dem: Hier bin ich. Und dann kam Samuel: Samuel, rede, denn dein Knecht hört. Und hier: Hier bin ich. Und er sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen. Denn zu einer großen Nation will ich dich daselbst machen. Ich will mit dir nach Ägypten hinabziehen und ich will dich auch gewisslich heraufführen. Gott sieht, dass Jakob in Beersheba zögert. Darf ich nach Ägypten? Da ist aber was gegangen im Leben von Jakob. Er ist nicht mehr der, der einfach denkt: Ja, natürlich, dann gehen wir jetzt. Mein Sohn ist Nummer 2 in Ägypten und jetzt können wir dort überleben. Nein, er fragt sich: Soll ich wirklich gehen? Und Gott sagt: Jakob, Jakob, fürchte dich nicht. Und da war es Gottes Weg, nach Ägypten zu gehen, für eine gewisse Zeit. Und so kommt es also schon darauf an, es gibt Fälle, wo der Herr sagt: Jawohl, da ist es jetzt richtig. Und Naomi, wenn sie sich gesagt hätte: Nein, also ich kann nicht gehen, aber gut, ich will nicht die Ehe aufs Spiel setzen. Das hätte der Herr eben mit berücksichtigt. Aber wir sehen, die gingen und diese Frau kam so unter die Zucht Gottes. Und wir sehen auch, ihr geistlicher Zustand war so miserabel, dass die dreimal die Töchter zurückschickt. Das zeigt, mit dieser Frau war etwas nicht, gar nicht in Ordnung. Aber schauen wir mal, ich habe gesagt, dreimal zurückschickt. Ab Vers 15 sehen wir den vierten Versuch. Opa war jetzt gegangen. Nach dreimal. Der vierte Versuch ruht doch noch als Einzelne zurückzuschicken. Und sie sprach: Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehre um, deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sprach: Dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren. Also sie macht klar: Jetzt musst du aufhören. Halt mich nicht mehr weiter auf. Aber sie sagt es auf eine schöne Art, aber sehr überzeugt: Dringe nicht in mich. Und sie fügt hinzu: Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist gewaltig. Sie identifiziert sich mit dem Volk Gottes. Sie will weg von Moab. Und das alles, weil sie erkennt, das ist das Volk des wahren Gottes. Und sie sagt: Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben. Und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen: Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Das ist eine eigenartige Formulierung. Das ist eine Schwurformel. Also, wenn ich das und das nicht tue, dann soll Gott das und das als Gericht über mich bringen. Woher hat sie das gelernt? Ja, eben von dieser Familie Elimelech. Da hat man schon was mitbekommen. Auch wenn die Familie im Glauben nicht klar stand, aber sie hat schon einiges mitbekommen. Und jetzt drückt sie es so aus. Als eine Schwurformel, wie man sie in Israel brauchte. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Also ich bin entschlossen, für mich gibt es kein Thema, das uns trennen kann. Der Tod ist das Einzige. Und die ganze Sache mit Heiraten, vergiss das. Und als sie sah, dass sie fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Fest darauf bestand. Diese Entschlossenheit, diese Glaubensentschiedenheit, die führt dazu, dass sie endlich Ruhe gibt. Und so ist das auch in dieser Welt. Es gibt Menschen, die versuchen wirklich manchmal mit allen möglichen Mitteln uns eben auf ihre Wege mitzuziehen. Aber wenn sie merken, wir sind wirklich überzeugt, dann lassen sie uns in Ruhe. Das ist ganz wichtig. Aber wenn sie merken, wir sind gar nicht wirklich überzeugt oder wir schämen uns auch ein bisschen und so, dann fahren sie weiter. Aber wenn man wirklich klar sagen kann, das kommt überhaupt nicht in Frage, dann lassen sie ein. Dann ist man eben wie einer, der das Kreuz auf sich nimmt und zur Richtstätte geht. So sagt der Herr Jesus. Wer mir nachfolgen will, soll sein Kreuz auf sich nehmen. Das heißt, er ist abgeschrieben. Jemand, der den Querbalken, das nannte man das Kreuz, zur Richtstätte trug, der war abgeschrieben. Der war nicht mehr auf der Liste, um irgendwo eingeladen zu werden. Ja, wo es dubios war oder nicht dubios, den ließ man gehen. Und so hat sie wirklich fest darauf bestanden und dann bekam sie Ruhe. Und dann steht in Vers 19, und so gingen beide, bis sie nach Bethlehem kamen. Das ist idyllisch. Sie vorstellen, dieser Weg, wir haben ja auf der Karte gesehen, von Moab, dann da beim Gebirge Nebo vorbei, in die Ebene runter, die Felder von Moab, wo die letzte Lagerung Israels mit der Stiftshütte stattgefunden hatte, wo Mose die letzten Abschiedsreden gehalten hatte, dann zum Jordan, über den Jordan, da wo später Johannes der Täufer taufen sollte. Und die Buße getan hatten, kehrten dann wieder über den Jordan ins Land zurück, aber auf einer ganz anderen Grundlage, auf der Grundlage der Gnade. Jetzt kommt der Messias und er bringt uns Gnade. Und dann an Jericho, der Stadt des Fluches, vorbei, durch die Wüste, hinauf und dann nach Bethlehem. Übrigens, etwa der Weg, den der Herr ganz am Schluss gegangen ist. Lukas 19 war noch in Jericho und dann zog er weiter nach Jerusalem. Das war von Jericho her war der ideale Weg durchs Wadi Kelt hindurch und dann Richtung Jerusalem und etwas südlich nach Bethlehem. Das war der letzte Weg des Herrn, als er zum Kreuz ging. Jetzt gehen diese zwei so miteinander. Idyllisch, die Schwiegermutter und die Schwiegertochter entschieden, dem Volk Gottes anzugehören, dem einen wahren Gott zu dienen. Und die gehen da durch diesen gefährlichen Weg durch die Wüste. Das ist ja auch der Weg im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Dieser Mann in Lukas 10 ging von Jerusalem, der Stadt des Friedens, aus, um nach Jericho, zur Stadt des Fluches, zu gehen. Und auf diesem Weg wurde er von Räubern halbtot zusammengeschlagen und völlig ausgeraubt. Und jetzt diese zwei Frauen allein, den Weg durch die Wüste. Und dieses, sie gingen beide, oder beide miteinander, erinnert uns an 1. Mose 22. Nicht wahr? Wo Abraham den Auftrag bekommen hatte, seinen geliebten Sohn zu opfern. ein Vorbild, ein Hinweis auf das Evangelium, dass Gott der Vater seinen einzigen Sohn geben würde zum Opfer. Und da lesen wir in 1. Mose 22, Vers 6. Und Abraham nahm das Volk, das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Diese Vertrautheit der Vater und der Sohn. Und für beide war es ein schwerer Weg. Hin zu dem Ort im Land Moria, wo der Sohn sterben sollte. Und dann in Vers 8. Und Abraham sprach, Gott wird sicher sehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Auf seine Frage, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Und dann heißt es, und sie gingen beide miteinander. Wieder diese Vertrautheit. Und so war das ja auch bei dem Herrn Jesus, als er nach Golgatha ging. So in Gemeinschaft mit dem Vater. Und ein drittes Mal in Vers 19. Und Abraham kehrte zu seinen Knaben zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte zu Beersheba. Dreimal dieses Vertraute, sie gingen miteinander. Und hier noch nicht zwei Männer, Vater und Sohn, sondern Schwiegermutter und Schwiegertochter, sie gehen miteinander nach Bethlehem. Zu dem Ort, wo später der Erlöser geboren werden sollte. Aber davon wusste sie alles nichts damals. Nochmals Vers 19. Und so gingen beide, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie nach Bethlehem kamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Oder das ganze Dorf, kann man übersetzen. Und sie sprachen, ist das nicht Naomi? Ist das nicht auch bewegend? Nach Jahren, nach 10 Jahren, kommt sie zurück nach Bethlehem und sie war nicht vergessen. Sondern die ganze Stadt kommt in Bewegung. Da ist was geschehen. Diese Naomi kommt zurück. Und dann ist noch eine mit dabei. Und ihr wusste man nichts. Aber es war eine Aufregung. Und könnte man das nicht auch übertragen, wenn zum Beispiel jemand aus der Gemeinde weggeht und man sieht, die Person geht einen verkehrten Weg. Und was geschieht? Man vergisst die Person. Und keiner betet mehr. Und wie ist es, wenn die Person nach 10 Jahren zurückkehrt? Kommt eine Bewegung in die Gemeinde oder sagt man, wer ist das? Aber da war es ganz anders. Die ganze Stadt kommt, das ganze Dorf Bethlehem kommt in Bewegung. Und eben, es bedeutet ihnen was, dass diese Frau zurückkommt und sie sagt, ist das nicht Naomi, meine Liebliche? Oh, da haben sie es gerade getroffen, den Nerv. Vers 20. Übrigens muss ich noch erklären, dieses Bild hier zeigt Al-Kerak, eine Stadt in dem Gebiet des alten Moab in Jordanien. Man sieht da eine Kreuzfahrfestung. Und Al-Kerak entspricht der Stadt Kir oder Kir Moab im Alten Testament. Das ist also auch eine dieser speziellen Städte, die von Moab in der Bibel erwähnt werden. Nebst, eben, ich habe zum Beispiel Medeba erwähnt und man könnte noch mehr erwähnen. Aber hier Al-Kerak, das ist Kir Moab. Und nun, Vers 19 zeigt also die Ankunft in Bethlehem und wir gehen weiter zu Vers 20. Und sie sprach zu ihnen, also zu den Bethlehemitern, nennt mich nicht Naomi, meine Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Sie gibt Gott die Schuld. Sie sagt nicht, ich bin einen falschen Weg gegangen, es tut mir so leid. Ja, das ist auch schwierig, wenn jemand nach 10 Jahren zurückkommt und man merkt, aber da ist nicht eine volle Wiederherstellung geschehen. Ja? Aber wir sehen in den weiteren Kapiteln, es kommt zu einer Wende im Leben von Naomi. Aber es brauchte noch mehr. Und vielleicht braucht es dann eben den Dienst der Geschwister der örtlichen Gemeinde, damit eine volle Wende kommt. Also nicht einfach nur Freude, ist alles gut und wir nichts. Nein, es ist wichtig, dass es eine geistliche Wiederherstellung gibt, die vollständig ist. Aber da sieht man, das ist nicht in Ordnung. Die gibt Gott die Schuld. Und sie nennt ihn nicht einfach der Herr oder Gott, sondern sie sagt, der Allmächtige hat es mir bitter gemacht. Warum sagt sie der Allmächtige? Das drückt irgendwie eine Frustration aus. Gott kann alles. Er verfügt einfach und gegen ihn kann ich sowieso nicht ankommen. Er hat alles so geleitet, ich habe keine Chance. Müssen wir eine Chance haben gegen Gott? Nein. Aber das drückt auch ein Schmollen gegenüber Gott aus. Und auch da eine Parallele. Hiob war ja ein ganz besonders gerechter und gottesfürchtiger Mann. Und er kam in große Not. 6 Prüfungen kamen über ihn und die hatte alle bestanden. Das heißt, in den ersten 4 Prüfungen heißt es, er sündigte nicht. Er gab Gott die Ehre. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Und in weiteren Prüfungen sieht man, er sündigte nicht mit seinen Lippen. Also er sagte nichts, was nicht recht wäre. Aber es wird nicht mehr gesagt, dass er nicht gesündigt hat, wie bei den ersten Prüfungen. Und dann kam die 7. Prüfung. Und das war die schwerste. Obwohl er nichts mehr verlieren konnte. Nämlich, nachdem die 6. Prüfung war, seine eigene Frau sagt, sprich dich von Gott los und stirb. Da sagt er, nein, das geht gar nicht. Du sprichst so wie die Toren. Das sind die gottlosen Menschen. Nein, auch das hat ihm nicht das Rückgrat gebrochen. Das ist doch eine ganz schwierige Prüfung, wenn die eigene Frau nicht mehr hinter ihm steht. Aber er geht trotzdem den Weg der Treue. Und dann die 7. Prüfung. 3 Freunde kommen. Von weit her. Einer sogar vom heutigen Saudi-Arabien. Und die sitzen zusammen, kommen, um ihn zu trösten, reden mal nicht 7 Tage. Und dann explodiert Hiob. Was ist mit dem? Die kamen ja, um ihn zu trösten. Wörtlich heißt es sogar, um ihr Beileid zu bezeugen, und das heißt wörtlich, den Kopf zu schütteln, im Hebräischen. Also sollten kommen, um ihn zu trösten und ihm zu sagen, Hiob, wir verstehen auch nicht, warum du als so gerechter Mann solche Dinge durchmachen musst. Und das kann wirklich helfen, wenn wir jemandem beistehen, ihn trösten und sagen, wir verstehen es auch nicht. Aber einfach das Mitgefühl, ohne dass wir sagen können, das soll das und das und das bedeuten. Und übrigens, ich habe da noch eine Liste mitgenommen, das sind die Punkte 1 bis 6. Ja, nein, die kamen, um zu sagen, wir verstehen es auch nicht. Wir stehen auch vor einem Rätsel. Und in diesen 7 Tagen merkte Hiob, die studieren etwas und ich weiß was. Die überlegen sich, Hiob war ein Heuchler. Wir haben uns in ihn getäuscht. Und jetzt hat er die Strafe Gottes für das verborgene Sündigen in seinem Leben. Das war der perfekte Heuchler. Aber sie haben nichts gesagt. Und das merkt man, wenn die Leute etwas denken. Ja, also man ist ein Kartoffelsack. Gibt es auch, die merken gar nichts. Aber das merkt man. Die müssen gar nichts sagen. Und das war die schwierigste Prüfung, dass er in seiner Geistlichkeit in Frage gestellt wurde. Das brachte ihn dazu, dass er tobte und begann wirklich sich zu versündigen gegen Gott. In seinen Reden hat er Dinge gesagt gegen Gott, das hätte er nie sagen dürfen. Und die Freunde, die kontern und es macht alles noch schlimmer. Das heißt, die drücken ihn an die Wand und schließlich haben sie ihn fast dort, wo sie ihn am Anfang zu Unrecht wähnten. So geht das. Das ist das Gesetz von Aktion gleich Reaktion in der Physik und das gilt auch im Zwischenmenschlichen. Und schrecklich. Die machen die Runden, diskutieren, diskutieren, bis schließlich Hiob das letzte Wort hat. Und der Jüngste der drei, der sagt schon gar nichts mehr. Mit dem kann man nicht sprechen. Der lässt sich gar nichts sagen. So endet die Diskussion. Der ist so von sich eingenommen. Und dann erscheint ein vierter Freund, ein junger Mann, Elihu. Und er beginnt auf so wunderbare Weise die Dinge zu erklären. Und er macht klar, es ist nicht einfach immer so, dass wenn jemand unter der Zucht Gottes steht oder unter seinen Leiden, dass er ein großer Sünder ist. Sondern Gott benutzt Leiden auch, um uns zu erziehen. Es ist nicht immer einfach ein Gericht, sondern Gott benutzt das, um zu erziehen. Und er spricht dann über ein Gewitter, einen schrecklichen Sturm. Und dann beschreibt er, wie schließlich alle Wolken verschwinden und der Himmel ist glatt wie ein Spiegel. Und damit deutet er bereits an, nach diesem Sturm im Leben von Hiob sollte es schließlich zu einer völligen Auflösung kommen. Und Hiob gibt keine Antwort. Er schweigt. Das Wort von Elihu hat in seinem Herzen etwas bewirkt, aber er war noch nicht wiederhergestellt. Und dann in Kapitel 38, in einem Sturm, erscheint Gott selber. Und er spricht zu Hiob und spricht über die Schöpfung. Und er stellt Hiob Fragen, übrigens mehr als 70 Fragen. Und da hatte Hiob echt Mühe, diese Fragen zu beantworten. Fragen über Gott und sein Handeln in der Schöpfung. Und darauf möchte ich hinaus. Schlagen wir auf Hiob. Nachdem Gott also schon eine ganze Reihe dieser insgesamt über 70 Fragen gestellt hatte, dann steht in Hiob 40, Vers 1. Und der Herr antwortete Hiob und sprach: Will der Tadler rechten mit dem Allmächtigen? Man beachte das Wort Allmächtiger. Wie in dem Mund von Naomi. Will der Tadler rechten mit dem Allmächtigen? Also willst du mir, dem Allmächtigen, etwas vorwerfen, dass ich falsch gehandelt habe? Der Gott zurechtweist, antworte darauf. Sehr ernst, wie Gott mit ihm spricht. Und dann sagt Hiob. Und Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Siehe, zu gering bin ich. Was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet. Und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal, und ich will es nicht mehr tun. Was ist das? Dafür gibt es ein deutsches Wort, und das heißt schmollen. Das ist keine Umkehr. Er sagt einfach, du bist mir zu groß, du bist sowieso der Allmächtige, du kannst tun, was du willst. Und wenn ich etwas sage, das bringt ja gar nichts. Ich habe nichts zu sagen. Aber das ist noch nicht Wiederherstellung. Und dann spricht Gott weiter aus dem Sturm. Und er spricht über den Behemoth und den Leviathan, über zwei ganz besondere Geschöpfe, Saurier, ein Landsaurier, der Behemoth, und ein Wassersaurier, der Leviathan. Und was geschieht nach diesem Biologieunterricht? In Kapitel 42, Vers 1, und Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich weiß, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist es, der den Rat verhüllt, ohne Erkenntnis? Da nimmt er Gottes Frage auf, ganz am Anfang von Kapitel 38, wo Gott gesagt hat, wer ist es, der den Rat verhüllt mit Worten ohne Erkenntnis? Das will sagen, wer ist es, der Gottes Ratschluss verdunkelt, indem er Worte spricht, die eigentlich alles zudecken, was Gott tut? Sodass der Mensch, die anderen Menschen nicht erkennen Gottes Weisheit darin. Und jetzt nimmt er das wieder auf. Wer ist es, der den Rat verhüllt, ohne Erkenntnis? So habe ich denn beurteilt, was ich nicht verstand. Dinge zu wunderbar für mich, die ich nicht erkannte. Ich hätte gar nichts sagen sollen. Alles, was ich gesagt habe, hat eigentlich dazu gedient, dass der wunderbare Ratschluss Gottes, der eben verborgen war, was da im Himmel abgegangen war, Hiob 1 und 2, das hatte Hiob nicht gewusst. Und da war ein höherer Plan, den die Menschen nicht kannten, auch die Freunde nicht. Und Hiob hat das alles verdunkelt durch sein Reden. Seine Freunde auch, aber spricht hier nur von sich. Da sieht man, da geschieht Wiederherstellung. Und dann sagt er, höre doch, und ich will reden. Ich will dich fragen, und du belehre mich. Gott hat ihn gefragt und hat gemerkt, wie soll ich diese über 70 Fragen beantworten? Geht ja gar nicht. Aber umgekehrt wäre es schön. Ich stelle Gott Fragen und er antwortet mir und dann lerne ich was. Und dann sagt er, mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. In seinem ganzen Glaubensleben hatte er noch nie eine Gottesbegegnung gehabt. Mit seinen Augen. Er hat, ohne ihn zu sehen, geglaubt. Aber dann erschien Gott im Sturmwind, was darstellen sollte, diesen schrecklichen Sturm im Leben von Hiob. Und dann hat er in die Botschaft verstanden. Und jetzt habe ich Gott gesehen und er sagt in Vers 6, darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Und dann kommt die völlige Wiederherstellung Hiobs und alles wird ihm doppelt zurückgegeben. Da ist er wirklich eben wiederhergestellt worden. Und er kam in seinem Glaubensleben einen Schritt weiter. Und das hat dazu gedient, dass in seinem vollkommenen, treuen Glaubensleben ganz am Anfang war eben doch ein Stolz im Herzen verborgen. Und das hat Gott durch Erziehung korrigiert. So kam Hiob weiter. Und wirklich, Kapitel 42, da haben wir den Himmel glatt wie ein Spiegel, wie das Elihu beschrieben hat. Aber eben, es brauchte verschiedene Etappen. Und eine Etappe war, er kam dahin, dass er schmollte. Er erkannte, Gott steht über allem, aber ich habe nichts zu sagen. Das ist keine Buße. Und das war das Problem von Noemi. Darum, dieser Exkurs sollte einfach klar machen, sie gibt dem Allmächtigen die Schuld, sie schmollt, sie sagt, er ist allmächtig, ich kann sowieso nichts. Und weiter in Vers 21, voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Ja, mit der ganzen Familie gegangen und die sind alle gestorben in Moab. Aber so wirklich leer war sie auch nicht, denn da kam diese Ruth mit, die später in Ruth 4 von, in Ruth 3 von Boas genannt wird, eine tüchtige Frau. Der Ausdruck aus Sprüche 31, Vers 10. Ja, und noch etwas, wir sehen also Rückkehr aus dem Ausland und sie sagt, ich bin leer gekommen. Denken wir noch zurück an die Reise von Abraham. Er ging auch weg aus dem verheißenen Land nach Ägypten. Und es ging alles schief, es war ein falscher Weg. Aber dann kehrt er zurück ins verheißene Land und was wird gesagt? Abraham hatte viel Vieh und Kamele und Knechte und Rinder. Und dann kam es zum Streit mit Lots Hirten, denn man hatte keinen Platz mehr. Was ist geschehen? Warum hatten die nicht schon vorher Streit? Ja, er war in Ägypten, auf dem falschen, am falschen Ort, und er kam nicht leer zurück, sondern der liebe Bruder, angebliche Bruder von Sarah. Ja, er hat ja gesagt, ich bin der Bruder von Sarah. Und er war der Halbbruder. Damals war das noch möglich. Aber er war der Halbbruder, aber damit wollte er sagen, ich bin nicht der Ehemann. Und das hat dazu geführt, dass er ganz viele Hochzeitsgeschenke bekam vom Pharao. Das wird ja gesagt in 1. Mose 12. Ganz viele Tiere und eben auch Knechte und Mägde. Und so kehrte er übervoll zurück, der schon reich war. Der konnte nicht sagen, voll bin ich gegangen und leer bin ich zurückgekehrt, sondern voll bin ich gegangen und noch voller bin ich zurückgekehrt. Und zwar so, dass es dann Streit gab. Und das heißt, und die Kanaaniter wohnten damals im Lande. In Kapitel 13. Um zu sagen, die haben das alles mitbekommen. Streit unter den Gläubigen. Ja, und es ist nicht unbedingt einfacher gewesen für Abraham, übervoll zurückzukehren, als wie sie, leer zurückzukehren. Denn Abraham musste weiter Jahre warten, bis endlich der verheißene Sohn kommen würde. Und schließlich hat er sich gesagt, wir müssen das selber machen. Das heißt, Sarah sagte ihm, schau mal, es gibt die Möglichkeit, du könntest die Magd heiraten. Es gab ein heidnisches Gesetz damals, wenn eine Herrin keine Kinder bekam, konnte der Herr die Sklavin heiraten von der Herrin und dann wurde das Kind ihm zugerechnet. Wir müssen Gottes Wort ein bisschen uminterpretieren, ein bisschen anders verstehen im übertragenen Sinn, nicht so wörtlich. Und dann hat er Hagar geheiratet. Und Gott hat 13 Jahre nicht mehr mit Abraham gesprochen. Da war wirklich Blockade, voll. Aber woher hatte er eine ägyptische Magd? Er, der aus Südirak ins verheißene Land gekommen war. Abraham machte eine Reise nach Ägypten, einen falschen Ort. Und dort bekam er eine ägyptische Magd. Und daraus wurde diese Ehe Abraham-Hagar. Und daraus entstand Ismael und aus Ismael die Ismaeliter und aus Ismael, aus den Ismaelitern Muhammad und von Muhammad der Koran und von dem Koran das Ganze, was wir heute haben. Das ist unglaublich. Aber weil er übervoll zurückkam, das war auch ein Trick von Satan, ihn übervoll zurückzukehren, zurückkehren zu lassen. Und wenn man leer zurückkommt, ist eigentlich eine Chance, um wirklich umzukehren. Und so sagt sie weiter, warum nennt ihr mich Noomi, da der Herr, jetzt nennt sie ihn wenigstens mit dem Namen Herr, das ist der Name für den Bundesgott, der treu zu seinen Verheißungen steht, da der Herr gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat. Sie gibt Gott immer noch die Schuld. Aber Vers 22 sagt, und so kehrte Naomi zurück und Ruth, die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, mit ihr, die aus den Feldern von Moab zurückkehrte. Und sie kam nach Bethlehem beim Beginn der Gerstenernte. Also unmittelbar nach dem Passafest kommen sie dahin und sie durfte sich dann an der Gerstenernte beteiligen, die eben so reich ausfiel, weil Gott sein Volk in seiner Gnade nochmals heimgesucht hatte. Und werden sehen, durch diese Güte und Freundlichkeit wird Naomi schließlich wiederhergestellt. Und das erinnert uns an Römer 11. Ich möchte zum Schluss noch die Stelle erwähnen und dann gehen wir zum Abendessen. So richtig gemütlich. Ja, wenn 25 Minuten Zeit hat. Römer 11. Vers 22. Es geht um Gottes Wege ganz umfassend mit dem Volk Israel. Und da steht, siehe nun die Güte und die Strenge Gottes. Immer wenn wir die Heilspläne Gottes studieren, durch die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung, müssen wir achten auf die Güte Gottes und auf die Strenge Gottes. Und Gott benutzt beides. So wie auch gute Eltern in der Erziehung braucht es Güte und Strenge. Nicht nur Güte, dann werden die Kinder eben verdreht. Auch nicht Strenge, dann werden die Kinder mutlos oder hart, bitter. Nein, die richtige Verbindung, so wie Gott in seinen Wegen das gezeigt hat. Güte und Strenge. Und jetzt sehen wir bei Naomi zuerst die Strenge Gottes, die nötig war, dass sie Lea zurückkehren konnte, und dann die Güte Gottes, die sie dann völlig zur Wiederherstellung bringt. Und zwar ohne Wiederheirat. Das ist auch noch interessant. Die Frau wird glücklich ohne das Rezept, das sie sich einfach so in den Kopf gesetzt hatte. Ja, dann wollen wir hier stoppen.